Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Format Hops genommen und zur mittlerweile 6. Folge. Mit Hops genommen möchte ich nach meiner 100 Tage No-AfD-Reihe vor der Europawahl hier weiter Aussagen und Positionen der AfD widerlegen, aber hiermit auch ein Format schaffen, das sich ebenso aktuellen rechtspopulistischen Themen, der Rolle der demokratischen Parteien und Akteure und generell der Frage widmet, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Wir sprechen in diesem Format also über aktuelle politische Themen und auch über Populismus und Rechtsextremismus. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast-Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt also auch hier gerne für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 6. Wir haben mal wieder zu viele Themen für zu wenig Zeit. Ich habe euch in Folge 4 erzählt, dass ich von Brand New Bundestag für den Progressive Voices Award 2024 nominiert wurde, mit dem jedes Jahr einflussreiche, wichtige Stimmen für den demokratischen Diskurs, für progressive Politik und gegen den Hass und die Hetze von rechts ausgezeichnet werden. Am Mittwochabend fand in Berlin die Preisverleihung statt und ich habe tatsächlich den diesjährigen Progressive Voices Award in der Kategorie Political Voices verliehen bekommen. Begründet wurde das vor allem mit meiner Social-Media-Arbeit, wie zum Beispiel der 100 Tage No-AfD-Reihe vor der Europawahl. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so zahlreich für mich abgestimmt habt und generell für euren absolut fetten und unglaublichen Support. Diese Auszeichnung ehrt mich sehr und pusht meine Arbeit nochmal ordentlich, deswegen tausend Dank. Prominente VertreterInnen von CDU, CSU haben diese Woche zuhauf deutlich gemacht, dass sie einen Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren nicht unterstützen werden. Das wohl häufigste Argument, das hier genannt wurde, war, man wolle die AfD nicht vom Täter zum Opfer machen und man wolle sie statt rechtsstaatlich lieber politisch stellen. Dieses Argument kam unter anderem und ausgerechnet von Bayerns ewigen Fast-Kanzlerkandidaten und Vizepopulisten Markus Söder, aber auch CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler hat in Hart aber fair diese Position wie folgt eingenommen.
Es ist ein Argument zu sagen, ich möchte die AfD politisch bekämpfen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich mich denen politisch stelle, um sie eben nicht zum Opfer zu machen.
Das Problem an diesem Argument von Seiten der CDU-CSU ist meines Erachtens nicht das Argument an sich. Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, die Frage des Für und Widers zum AfD-Verbot sollte sich niemand zu einfach machen. Und das sage ich ganz bewusst, gerade weil ich bei aller Abwägung klar für ein AfD-Verbotsverfahren bin. Das Problem an dieser Position der Merz-Söder-Union ist eher, dass sie mit ihrer klar nach rechts gerückten Politik und Rhetorik gar keinen Beitrag dazu leisten, die AfD tatsächlich politisch zu stellen. Wer rechte Politik übernimmt, stärkt rechtsextreme Parteien wie die AfD. Das ist das Problem und das ist der Vorwurf, den sich CDU, CSU gefallen lassen müssen. Die Union gräbt der CDU nicht das Wasser ab, sondern ebnet ihr mit ihrem Rechtsruck den Weg. Sehr treffend formuliert hat das auch Journalist Ronen Steinke.
Was der AfD nachzulaufen, das ist ja auch, was wir in den letzten Wochen sehen, ne? AfD nachzulaufen und dieses Thema Migration zum irgendwie wichtigsten Thema von allen zu machen, also die Begrenzung von Migration. Horst Seehofer hat gesagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme und sich also wirklich als Stichwortgeber der AfD noch betätigt. Das ist doch nicht, dass man der AfD das Wasser abgräbt. Im Gegenteil, wenn die Leute das hören draußen, sagen die, okay, alle sind offenbar der Meinung, das Problem drängt, ja dann will ich doch die das am klarsten und radikalsten anpacken. Damit betreibt man doch das Geschäft der AfD und das ist doch nicht der irgendwie entgegenzumachen.
Wer den Selbstanspruch hat, die AfD politisch stellen zu wollen, darf nicht die AfD kopieren wollen. Das ist ungefähr so, als wollte man ein Feuer mit Benzin löschen. Politisch stellen kann im demokratischen Sinne neben dem Aufdecken der faschistoiden Ideologie hinter den AfD-Äußerungen und Forderungen eigentlich nur noch bedeuten, die AfD konsequent inhaltlich, politisch und strukturell auszuschließen. Dafür ist es allerdings angesichts von Landtagen, in denen die AfD mittlerweile eine Sperrminorität erreicht hat, angesichts der strukturellen Übermacht der AfD in vielen ländlichen Regionen, angesichts von Millionen, die die AfD und ihre Vorfeldorganisationen in Desinformations- und Hasskampagnen auf sozialen Netzwerken investieren und angesichts dessen, dass mittlerweile über 50% der AfD-WählerInnen diese rechtsextreme Partei aus Überzeugung und nicht aus Protest wählt, tatsächlich etwas zu spät. Gerade vor diesem Hintergrund ist es höchste Zeit, die Frage der AfD nicht der Parteipolitik, sondern unserem Rechtsstaat zu überlassen. Das bedeutet neben einem Grundmaß an Vertrauen in unseren Rechtsstaat auch den Mut der Demokratinnen und Demokraten, dem Bundesverfassungsgericht die juristische Prüfung zu ermöglichen. Deshalb sage auch ich, seid mutig, Demokratinnen und Demokraten, hört auf die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die uns nicht ohne Grund und vor allem nicht ohne Vorgeschichte das scharfe Schwert des Parteiverbots als letzte Brandmauer gegen Faschisten, die die Demokratie von innen zerstören wollen, zur Verfügung gestellt haben. Hört auf die und hört auf Harpe Kerkeling.
Alle sind immer so wahnsinnig vorsichtig, wenn es um dieses AfD-Verbot geht. Mhm. Und wenn ich immer höre, die AfD ist in Teilen rechtsradikal. Mhm. Was heißt denn in Teilen rechtsradikal? Das klingt für mich so, als hätte sich das der Verteidiger der AfD ausgedacht. Wenn ich ein Glas Wasser habe und ein bisschen Kloakenwasser reintue, dann ist das ganze Glas ungenießbar. Mhm. Das kann ich wegschütten. Und ich frage mich, welcher Idiot ist Mitglied in einer Partei, die teilweise rechtsradikal ist? Das kann kein wirklicher Demokrat sein. Das kann mir niemand erzählen. Jetzt. Und dass so ein Gerichtsurteil, dass man natürlich nicht weiß, wie das ausgeht, ja, das liegt in der Natur der Sache. Das ist bei jedem Gerichtsurteil so, bei jedem Prozess.
Die FDP ist dieser Tage ein gutes Beispiel dafür, aufzuzeigen, dass sich ein Rechtsruck für eine demokratische Partei einfach nicht lohnt. FDP-Chef Christian Lindner, ihr wisst schon, derjenige, der den bekannten Satz gesagt hat:
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Spielt schon seit Jahren die Karte, wir müssen die Sorgen der Leute ernst nehmen. Und meint damit vor allem, mit einzusteigen in einen rechten Diskurs und das nach unten treten gegen Geflüchtete. Die FDP war der Überzeugung, ein stärkerer, flüchtlingsskeptischer und flüchtlingsfeindlicher Kurs sei eine gute Idee, der am Ende von Wählerinnen und Wählern belohnt wird. Der neue Kurs des Christian Lindner hat sich bereits 2018 angedeutet. Ihr erinnert euch vielleicht an diese fragwürdige Äußerung von Christian Lindner, die damals für viel Irritation gesorgt hat.
Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer.
Lindner wurde damals schon vorgeworfen, dass er mit Äußerungen wie diesen Alltagsrassismus und eine Angst vor Fremden in der Gesellschaft eher verstärkt als nimmt. In den darauffolgenden Jahren und spätestens seit der Bundestagswahl 21 hat die einst wichtige Bürgerrechtspartei nochmal ordentlich rhetorisch und politisch aufgedreht gegen Geflüchtete. Die Bilanz dieses Kurses: Die FDP hat seit 10 Landtagswahlen verloren. Aus etlichen Landtagen wie Berlin, Sachsen, Thüringen ist sie sogar geflogen. Wenn ihr jetzt FDP-Chef oder Chefin wärt, was würdet ihr tun? Weitermachen mit diesem bisher katastrophalen Kurs oder nochmal selbstkritisch hinterfragen? Tja, und was soll ich sagen, die Lindner FDP ist mal wieder ihrem Image treu geblieben. Statt nach all diesen ohrenbetäubenden Klatschen für diesen eingeschlagenen Kurs Demut, Selbstkritik, Rationalität und Gemeinwohlorientierung walten zu lassen, bleibt Christian unbeirrbar. Lieber schlecht regieren als nicht regieren scheint das neue Motto des FDP-Chefs zu sein. Jetzt nach der letzten katastrophalen Landtagswahl in Brandenburg, in der die FDP mit 0,8% und damit weniger als halb so viele Stimmen wie die Tierschutzpartei die lauteste Ohrfeige ever bekommen hat und man ja spätestens jetzt meinen könnte, jetzt hören Sie den Knall, da legt die FDP einen 9-Punkte-Plan gegen Migration mit weitreichenden Vorschlägen zur Verschärfung der Politik gegen Geflüchtete vor, inklusive AfD, sprich wie zum Beispiel die Forderung nach einer Migrationswende, ein rechter Kampfbegriff, den die AfD schon lange verwendet, oder auch die menschenunwürdige Forderung gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nach vollständiger Kürzung von Sozialleistungen abgelehnter Geflüchteter auf, Zitat, Bett Brot und Seife. Die FDP zeigt allen demokratischen Parteien, die glauben, mit einem Rechtskurs holt man Wählerstimmen zurück, das Gegenteil ist der Fall. Wer die Sprache und Position der Rechten kopiert, normalisiert ihre menschenfeindliche Haltung und stärkt die extreme Rechte und nicht sich selber. Aber die FDP ist trotz eindeutiger Faktenlage unbelehrbar, rennt gegen die immer gleiche Wand. Und mit diesem unsäglichen 9-Punkte-Plan nimmt sie nochmal ordentlich Anlauf. Für mich ist jetzt ein Jahr vor der Bundestagswahl ziemlich klar und da lege ich mich fest, die FDP hat sich damit vollends in die politische Bedeutungslosigkeit gespielt. Schade um die einst wichtige Bürgerrechtspartei. Am Mittwochabend hat die Welt mit viel Tamtam das Duell zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und BSW-Chefin Sarah Wagenknecht ausgestrahlt. Alleine dieser Satz beschreibt schon, wie weit die Normalisierung von Rechten fortgeschritten ist. In diesem Duell wurde Sarah Wagenknecht gefragt, für wie rechts sie AfD-Chefin Alice Weidel hält.
Frau Wagenknecht, auf einer Skala von 1 ein bisschen bis 10 sehr, für wie rechts halten Sie Frau Weidel?
Ich glaube, Frau Weidel vertritt konservative Positionen, also eine starke Marktorientierung. Sie haben ja auch mal gesagt, dass Sie Maggie Thatcher für Ihr Vorbild halten. Das ist keine Position, die ich teile. Ich meine, man muss auch sehen, Frau Thatcher hat in Großbritannien die Industrie ziemlich nach unten gedrückt, die Arbeiter gedemütigt und den Finanzspekulanten.
Also sagen Sie mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie rechts ist Frau Weidel aus Ihrer Sicht?
Ja, vielleicht bei 6 oder ich weiß nicht.
So. Alice Weidel ist für Sarah Wagenknecht also eigentlich weniger rechts, sondern vor allem konservativ. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt Wagenknecht Weidel eine 6. Wieder ein Beispiel dafür, wie sehr Sarah Wagenknecht dem rechten Teil der Gesellschaft signalisieren will, wir gehören bloß nicht zum Establishment und um das zu beweisen, normalisiere ich die AfD weiter und weiter. Ein gefährliches, aber absolut eiskalt kalkuliertes Spiel von Sarah Wagenknecht. Weidel mag kein Björn Höcke sein, aber Weidel steht immer noch meilenweit in rechter Richtung entfernt von konservativ. Hier eine kleine Auswahl, die deutlich macht, wo Alice Weidel im Rechtsspektrum 1 bis 10 tatsächlich steht.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
Diese Rede kennt ihr bestimmt. Oder diese Äußerung. Zitat, die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Auf die Frage, ob Putin Diktator, Kriegsverbrecher und Massenmörder sei, sagt Weidel, nein. Im ARD-Sommerinterview hat AfD-Chefin Weidel die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Regime durch die Siegermächte und damit das Ende der Nazi-Diktatur als, Zitat, Niederlage bezeichnet. Zum Verfassungsschutz sagt Alice Weidel, Zitat, der Verfassungsschutz ist selbst zum Verfassungsfeind geworden und er gehört in dieser Form abgeschafft. Nach Recherchen der Welt schickte Alice Weidel eine Mail mit folgenden Zitaten. Zitat, der Grund, warum wir von kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma etc. überschwemmt werden, ist die systematische Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft als mögliches Gegengewicht von Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden. In Reichsbürgersprech wird in dieser Mail die Souveränität Deutschlands angezweifelt. Zitat, diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und haben die Aufgabe, das deutsche Volk klein zu halten, indem Molekularbürgerkriege in den Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen. So, und all das bewertet Sarah Wagenknecht also mit läppischen 6 Punkten unter Bewertung konservativ. So richtig verwunderlich ist diese Einschätzung durch Wagenknecht nicht. Bereits im Februar attestiert Wagenknecht ihrer Kollegin Alice Weidel, Zitat, sie vertritt keine rechtsextremen Positionen. So sieht eine klare Abgrenzung nach rechts nicht aus, Frau Wagenknecht. 0 von 10 Punkte für Sie, wenn es um die Aufrechterhaltung des Bollwerks von DemokratInnen gegen Faschisten geht. Ich habe euch in der letzten Folge von Hops genommen gefragt, wie sehr sorgt ihr euch persönlich und familiär um den Fortbestand unserer Demokratie? Wie geht ihr mit Ängsten und Sorgen um? Oder warum habt ihr diese nicht? Was sind eure Tipps und Wege, positiv zu bleiben? Ihr habt mal wieder total viele offene und einfach krass ins Herz gehende Rückmeldungen zu meiner Frage der Woche gegeben. Wieder will ich diese gar nicht groß kommentieren, sondern vor allem für sich stehen lassen. Ich lese euch jetzt die Kommentare vor, die mich ganz besonders berührt haben und an denen ich euch unbedingt teilhaben lassen möchte. Auch wenn es weh tut, antwortet auf Instagram, lange Jahre hielt ich die Demokratie für gegeben und habe das Augenmerk eher darauf gehabt, wo das politische System Fehler hat, verbessert werden muss. Jetzt muss ich feststellen, dass die Demokratie ein Wackelkandidat ist. Das ist beängstigend. Beängstigend ist auch, dass sich gerade unter jungen Leuten Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte stark machen, oft in der Minderheit fühlen. Da hat sich so viel verschoben in den letzten Jahren und ich habe den Eindruck, da haben Politik und Zivilgesellschaft viel verschlafen. Insbesondere auch, was die Macht der Manipulation in den sozialen Netzwerken angeht. Paulina Pinguin 28 schrieb: Ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen, was mit Deutschland gerade passiert. Meine Familie ist vor fast 23 Jahren hierher gezogen, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Als Frau mit Plänen und Träumen macht es mir Sorgen, diese nicht ausleben zu können. Ich habe Angst, eingesperrt zu werden und von meinen Rechten entzogen zu werden. Ich versuche mir einzubilden, dass die Menschen um mich herum das nicht zulassen würden, aber selbst da bin ich mir nicht mehr sicher. Die Menschen in der Schule hauen grausame Sprüche raus, die für die AfD und deren Weltbild werben und es macht mir Angst, es ist schwer positiv zu bleiben, wenn man nicht weiß, was passieren wird. Familienscharf schrieb: Mir macht Angst, dass die meisten Politiker nicht wirklich wissen, was für Sorgen und Nöte die Menschen belastet. Das fühlt sich so an, als wären die da oben in ganz anderen Sphären unterwegs. Ich persönlich habe oft das Gefühl der Unsicherheit. Egal, ob das Fragen wegen der Heizung, Autos oder Finanzen sind, ich blicke da kaum noch durch. Ich glaube, das geht vielen so. Zudem fühle ich mich hier auf dem Land auch oft ungehört. Gerade in Sachen Mobilität werden doch gefühlt nur Städter berücksichtigt. Da wird ewig über ein Deutschlandticket geredet. Das Ding bringt uns überhaupt nichts, weil es hier dreimal am Tag einen Bus gibt. Außer es sind Ferien, dann gibt's gar keinen. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber genau so fühlt es sich bei anderen Themen an. Umfa kommentierte: Sorgen und Ängste sind da, logisch, wie könnte es auch anders sein? Aber wenn jeder in seinem kleinen oder großen Familienkosmos die wichtigen Werte wie zum Beispiel Empathie und Umsicht, soziales Engagement, Solidarität, Völkerfreundschaft, großes Wort, aber doch so einfach zu realisieren, Respekt, Selbstbewusstsein, Optimismus, Gerechtigkeitssinn und Liebe erfährt, lebt und an seine Kinder erfolgreich weitergibt, ist dies für meine Begriffe schon ein großer Beitrag, weil die Grundlagen für einen insgesamt gesunden Menschenverstand gelegt sind, was Voraussetzungen für ein friedliches Miteinander und somit auch ein wesentlicher Beitrag zum Bestehen und Leben in einer Demokratie ist. Viele kleiner solcher Kosmose ergeben einen großen. Nuhuni schrieb: Mir macht Sorgen, dass die jungen Leute so geknickt in die Zukunft sehen. Meine Tochter studiert, viele ihrer KommilitonInnen haben nicht genug zu essen, weil die Mieten so teuer sind. Vor lauter Nebenjobs bleibt keine Zeit zum Leben. Ich selbst weiß, dass ich altersarm sein werde, sobald ich nicht mehr arbeiten kann. Viele andere jammern auf höherem Niveau. Der Rechtsruck ist eine Katastrophe für uns alle, weil wir im Hinterkopf haben, dass wir, falls der Kampf gegen die Nazis und das viele Diskutieren mit der Umgebung vergeblich sein sollte, eventuell flüchten müssen und schon überlegen, wohin, da ja ganz Europa nach rechts gerückt ist. Für Parteiarbeit, so wichtig sie mir wäre, habe ich keine Zeit, weil ich arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Dabei wäre es eigentlich an der Zeit, alle Kräfte zu mobilisieren, um dem zu begegnen, was sich da zusammenbraut. Leone Berlin kommentiert auf Instagram: Mein Grundgefühl ist gerade, dass ein demokratisches Deutschland in den aktuellen Grenzen nicht mehr lange hält. Ich bin ein Wendekind in Berlin aufgewachsen und mich hat stark geprägt, dass politische Systeme keine gottgegebenen Konstrukte sind. Ich sehe zu wenige Menschen für eine solidarische Gesellschaft und die parlamentarische Demokratie kämpfen. Die schiere Masse an organisiert produzierten Fake News und Hate Speech macht mir riesige Angst. Ich bin wütend, traurig und öfter hoffnungslos. Parteipolitisches und zivilgesellschaftliches Engagement gaben diesen Gefühlen bisher oft einen konstruktiven Kanal. Ich wünschte mir, dass wir uns dabei nicht zu sehr fragmentieren. Gleichzeitig wächst mein Zweifel, dass das nicht mehr reicht. Innerlich stelle ich mich auf Auswanderung ein. Ich spare mein Geld lieber, anstatt Besitz in Deutschland aufzubauen. Dann denke ich an die, die nicht ohne weiteres gehen können, und dann will ich doch lieber kämpfen, notfalls im Untergrund, für einen sicheren Platz zum Leben, wo wir sein können, wie wir sind. Der achte Schwabe schrieb mir auf YouTube: Ich bin 65 und seit 1980, also schon seit dem frühen Teenageralter, ein Politik-Junkie. In meinem Elternhaus und meiner engeren Familie gab und gibt es sehr unterschiedliche politische Meinungen von, Zitat, links-grün versifft bis schwäbisch-liberal-konservativ. Alles außer rechtspopulistisch, radikal oder extrem. Ich war der Politik-Nerd in der Schule, ich war viele Jahre in unterschiedlichen Lagern parteipolitisch aktiv und sehe mich heute im Herbst meines Lebens parteipolitisch unbehaust, aber mit einer klaren verfassungspatriotischen Haltung, bin ein glühender Demokrat und Europäer. Und ich habe Angst. Ich sehe, dass inzwischen fast die Hälfte der BürgerInnen kein Problem damit hat, ihr Kreuz bei Faschisten oder Stalinisten zu machen, während das einem großen Teil der anderen Hälfte schlicht egal ist. Ich sehe eine unheilige Allianz von rechts- und nationalkonservativen PolitikerInnen mit völkischen Nationalisten und Neonationalsozialisten, die den entscheidenden Fehler der konservativen Weimarer Republik wiederholen. Ich bin zu krank, um zu kämpfen und zu arm, um woanders nochmal neu anzufangen. Wir kommen zur aktuellen Frage der Woche. Ich würde gerne von euch wissen, welche Strukturen und Angebote gibt es bei euch im Kiez, im Stadtteil, im Dorf, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nachbarschaftliches Zusammenleben und damit auch demokratisches Miteinander zu stärken? Oder was fehlt bei euch konkret? Wie lässt sich das Miteinander in eurer Nachbarschaft aktiv und nachhaltig stärken? Schreibt es in die Kommentare. Wir werten eure Antworten in der nächsten Folge von Hops genommen aus. Das war's auch schon mit der 6. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Unterstützung eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und auch hier auf YouTube. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.